Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli Dutschke und auch, ich glaube mal, Stefan Koch, ich rufe ihn mal. Stefan, aufstehen, geht los, bist du da?
Olli? Jetzt schon? Ich bin noch am Pennen. Ich habe nur so mit einem Ohr zugehört. Du hast gesagt, hier ist Olli Dutschke. Normalerweise sagst du doch, hier ist Olli D.
Ja, ich muss mal hier mal ein bisschen seriöser werden, ja. Ne, wer ist D? Nachname D gibt's nicht. Stefan, guten Morgen.
Schön, danke, dass du mich geweckt hast.
Ja, sehr gerne, denn wir haben ja was vor. Mein Gott, wir haben ja einen wichtigen Gast heute und wir müssen reden über alles, was so passiert in der Basketballwelt, passierte in der Basketballwelt. Aber du hast dich gekümmert, ne? Wir haben einen guten Gast heute, einen richtig feinen, netten, lieben Gast.
Ja, wir haben einen netten, lieben und auch sehr interessanten Gast. Ein Spieler, der leider viel zu früh seine Karriere beenden musste. Ein Supertalent aus dem wahrscheinlich talentreichsten Jahrgang, den der deutsche Basketball je gesehen hat. Jetzt werden die ganzen, die in der Materie drin sind, schon längst wissen, wer unser Gast ist. Aber wir bleiben trotzdem bei unseren alten Abläufen und verraten es an dieser Stelle noch nicht.
Nee, das machen wir nicht. So ein Talent wie du, ne? Du warst auch immer nur Talent, oder?
Aber nur an der Theke und er war es auf dem Feld.
Ja, dann machen wir doch gar nicht lange rum. Stell ihm doch die Frage aller Fragen.
Ja, lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Ich habe einen zweiten Vornamen, Nikolaus.
Hey, das ist, glaube ich, auch Premiere. Wir haben jetzt über 5637 Folgen gemacht, aber Nikolaus hatten wir noch nicht, ne?
Nein, das ist nicht oft.
Ja. Wie oft machst du diesen zweiten Vornamen denn publik?
So selten, wie es geht.
Und warum denn? Und wie oft machst du ihm Ehre, dass du für Kinder am 6. Dezember in einem roten Kostüm mit weißem Bart auftrittst?
Das Problem ist, mit meiner Größe wissen es die Kinder immer sofort, dass es nicht der Nikolaus ist. Von daher bis jetzt noch nie, aber falls ihr einen Job für mich habt, dann ich bin ja jetzt bald auf der Suche.
Erstmal darfst du dich mal mit vollem Namen vorstellen. Wen haben wir denn heute bei uns zu Gast?
Ja, Richard Nikolaus Freudenberg. bin jetzt 25 Jahre alt, noch Student bis zum 20. Oktober und habe 4 Jahre lang Bundesliga bei den Fraport Skyliners gespielt. Das muss man ja leider jetzt inzwischen dazu sagen, dass es Bundesliga ist, aber hoffe natürlich, dass es ab nächstem Jahr wieder in der ersten Liga weitergeht.
Ja, und du hast ja nicht nur bei den Fraport Skyliners Bundesliga gespielt, sondern du hast auch ganz viel anderes gemacht, warst sehr erfolgreich in den Jugendnationalmannschaften, du warst in den USA im College, das alles wollen wir heute so ein bisschen beleuchten. In Heidelberg geboren, aber in München groß geworden. Wie bist du in die bayerische Landeshauptstadt gekommen?
Ein bisschen über Umwege, sage ich mal. Also ich bin, wie du gesagt hast, in Heidelberg geboren. Meine ganze Familie kommt aus Heidelberg. Großeltern, Tanten, Cousins und Cousinen wohnen alle dort noch. Und dann hat mein Vater sein MBA, sein Master of Business Administrations in Boston gemacht. Und ich bin quasi als zweimonatiges Baby mit rüber. Und habe dann meine ersten 2 Lebensjahre in Boston verbracht. Mein Vater war da, inzwischen ist er jetzt mein Vorbild, er war dort an der Harvard Business School, hat da seinen Master gemacht und ist dann eben nach München mit uns gezogen. Hat da dann einen Job angefangen und mit 2 Jahren war ich dann in München. Und bin dort aufgewachsen, bis ich 17 Jahre alt war.
Was ich jetzt schön fand, dieser Satz, inzwischen ist er mein Vorbild. Ja, das ist von Anfang an.
Ja, von ganz früher war es, als ich Basketball gespielt habe noch, meine Mutter war ja früher Basketballerin. Die hat 2. Bundesliga auch beim USC Heidelberg gespielt. Und sie hatte mich damals so mit zum ersten Training genommen und bis ich sie dann das erste Mal im 1 gegen 1 besiegt habe, war sie mein Basketballvorbild, sage ich mal. Und inzwischen ist es dadurch, dass ich so ein bisschen in dieselbe Materie wie mein Vater jetzt eingestiegen bin, so diese ganze Wirtschaftswelt und so. Und er da, muss ich leider anerkennen, einen sehr, sehr guten Job macht. ist er inzwischen so mein Vorbild geworden.
Jetzt aber nochmal zum Vorbild Mama. Du hast gesagt, sie war es in dem Moment nicht mehr, als du sie das erste Mal im 1 gegen 1 geschlagen hast. Wie alt warst du da?
Oh, das war relativ früh, glaube ich. Also ich glaube, ich war 12 oder 13 oder so. Aber also sie war natürlich auch weiterhin mein Vorbild, aber bis dahin habe ich mir alles vom Basketball bei ihr abgeguckt.
Hat sie dann abends noch für dich gekocht, nachdem sie dich besiegt hast, oder musstest du dann als junger Teenie erstmal eine Woche in die Selbstverpflegung?
Ja, so ungefähr. Sie hat sich leider auch noch nebenbei am Knie damals irgendwie wehgetan. Und das muss ich mir bis heute anhören, dass das ja nicht mit fernen Dingen zuging. Also nein, ich glaube, wir sind beide relativ competitive.
München. Sehr, sehr erfolgreiche Zeit für dich. JBBL, NBBL, unter anderem auch eine deutsche Meisterschaft. Was mich mal interessiert, ist, du hast da sehr erfolgreich gespielt. Du warst später bei den Profis. Du bist da unter Gleichaltrigen. Bei den Profis hast du manchmal Spieler, die sind 15 Jahre älter als du. Welche Auswirkungen haben diese Unterschiede auf die Ausbildung einer Teamchemie?
Ich glaube, der große Unterschied ist, dass in der Jugend in München war das bei uns ja so, dass wir so quasi als ein Team durch die verschiedenen Jahrgänge gelaufen sind. Wir haben irgendwie, ich habe seit der U12 mit Karim Jallow zusammengespielt. Und dann seit der U14, glaube ich, kam Dejan Kovacevic noch dazu. U16, Marvin Ogunsipe und Basti Schmidt war auch noch dabei und Tim Haßwagen und so. Also mit denen bin ich quasi über Jahre lang durch die Jugend marschiert, sage ich mal. Und man wächst so ein bisschen zusammen auf. Es war damals wie so meine zweite Familie, die ich mehr gesehen habe als meine eigentliche Familie. Und man wächst halt irgendwie zusammen auf und das sind Jungs, die ich, auch wenn ich mit denen heute jetzt nicht mehr so viel Kontakt habe, wenn ich sie sehe, dann ist es wie früher. Dadurch, dass man irgendwie so seine Jugendjahre, wo auch glaube ich, irgendwie die Persönlichkeit oder man sich selber als junger Mann irgendwie auch weiterentwickelt, verbringt man zusammen. Und dann im Gegensatz bei den Profis ist es schon so, dass man eben super viele von denen, mit denen habe ich ein Jahr zusammengespielt und dann sind sie weitergezogen. Und es ist sehr, sehr viel, sehr, sehr professionell, ist ja klar. Aber dadurch hat man eben nicht so dieses Brüderliche, sage ich mal. Man ist schon für die Saison, sind es deine Jungs und deine Familie. Aber ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ich einen Basti Schmidt oder einen Karim Jallow abends bei einem Drink treffe oder ob ich, weiß ich jetzt nicht, Ty Webster bei einem Drink treffe. So würde ich es wahrscheinlich von der Teamchemie beschreiben.
Diese Zahl, ich habe es gesagt, war sehr erfolgreich. Du bist als 16-Jähriger, also im jüngsten NBBL-Jahrgang, bei eurer Meisterschaft auch noch Finals-MVP geworden. Bist du da geschwebt? Hattest du da noch Bodenkontakt zu dem Zeitpunkt?
Ja, ich glaube schon. Müsstest du jetzt die Leute um mich rumfragen, aber ich habe ja das
Ich
Glück,
glaube,
dass ich
du hast 24 im Finale aufgelegt, ne?
glaube 24 gegen meinen späteren Arbeitgeber dann, gegen Frankfurt. Ja, also ich hatte ja, wir hatten ein sehr gutes Team einfach. Wir hatten wirklich mit Dejan Kovacevic, Ivo Garic war auch noch dabei, Marvin Ogunsipe, Basti Schmidt, Georg Beischlag, Luka Burka, also wir waren wirklich ein gutes Team. Und ich glaube, unter einem Trainer wie Oliver Kostic ist es schwer abzuheben. Der holt dich da schnell wieder zurück.
Inwiefern? Was war das für ein Typ? Was ist ein knallharter Junge?
Ja, es ist so ein bisschen Svetislav Pesic 2.0. Der Pesic war ja damals auch Trainer in der ersten Mannschaft. Und Oliver Kostic und also die Jungs kennen sich ja alle gut. Ja, und dass der Svetislav Pesic ein Trainervorbild ist, ist klar. Und vor Vor allem, glaube ich, die jugoslawischen Trainer orientieren sich da auch sehr dran. Und was er für ein Typ ist, wissen wir, glaube ich, alle. Also, ja, es ist schwer, da den Boden zu verlieren.
Oliver Kostic war ja jetzt auch noch bei Svetislav Pešić, glaube ich, jetzt auch bei der WM wieder Assistent, ne?
Ja, es war witzig. Der ganze Finaltrainerstab war quasi mein alter Trainerstab. Also,
Darauf wollte ich so ein bisschen
ja.
hinaus mit dieser Bemerkung.
Ja, irgendwie Oliver Kostic, Svetislav Pešić, unter dem habe ich ja mein erstes Bundesligaspiel gemacht. Cordi natürlich, Klaus und Sebastian Gleim waren alle meine alten Trainer.
Wenn du 15, 16, 17 bist, dann kann man ja noch nicht davon reden, dass man erwachsen ist. Dann erlebt man sowas, man hat Erfolg, man wird ausgezeichnet, MVP. Was passiert da so einem Kopf? Klar, der Trainer sagte, du bleibst schön auf dem Boden, aber trotzdem entwickelt sich ja was. Was waren da so deine Ziele? Hast du gesagt, jetzt gehört mir die Basketballwelt? Oder hast du gesagt, auch Schritt für Schritt?
Man hat natürlich irgendwie große, große Träume. Und die hatte ich auch. Und ich wollte, oder ich bei uns im Jahrgang war es ja immer irgendwie Azea ich, und dann später kam Kostja noch dazu in der Jugend. Das hat sich jetzt deutlich weiterentwickelt. Jetzt ist, glaube ich, der ganze Jahrgang einfach unfassbar. Noch mit Oscar, mit Luis, mit Nelson, mit allen, die dabei waren. Mir würde jetzt keiner einfallen, der nicht Profi geworden ist, der da in diesen Jugendnationalmannschaften dabei war. Aber ja, ich wollte schon sagen oder schon zeigen, dass dass ich der 98er bin, ne? Also das war auf jeden Fall meine Ambition, sage ich mal. Und hatte aber dann schon, da kommen wir bestimmt später auch noch drauf, schon auch immer mein Traum, so ein bisschen ans College zu gehen. Und dadurch, dass ich schon auch aus einer ziemlich akademischen Familie komme, wollte ich auch studieren. War für mich eigentlich keine Diskussion, dass es irgendwie nicht gemacht wird. Und von daher, ja, war das eigentlich schon relativ früh klar, dass ich das irgendwie mal ausprobieren will am College.
Wenn du sagst, ich will zeigen, dass ich der 98er bin, hast du denn nebenbei auch mehr gemacht oder hast du nur in einer Abführung von deinem Talent gelebt und hast gesagt, das geht schon von alleine?
Nee, schon. Also es gab Wochen, wo ich irgendwie dreimal die Woche vor der Schule um 5 Uhr morgens in der Halle stand und dann abends. Dann gab es irgendwie Wochen, wo ich in Schulferien zweimal am Tag mit der zweiten Mannschaft und zweimal am Tag mit der ersten Mannschaft trainiert habe. Also ich stand dann irgendwie 8 Stunden in der Halle. Und ich würde schon sagen, dass ich wirklich viel, viel dafür aufgegeben und auch viel trainiert habe. Also ich habe keine Schulfreizeiten gemacht, keine freien Wochenenden. Denn nach der Schule bin ich direkt in den Audidom gefahren, habe dort kurz irgendwie meine Hausaufgaben gemacht. Und danach direkt Individualtraining, Formtraining und dann richtiges Training. Also ich würde schon sagen, dass ich ein ehrgeiziger Typ bin und auch weiß, was man machen muss.
Jetzt hast du gerade dein Programm beschrieben, was ja sehr beeindruckend war, abseits der Schule. Trotzdem hast du mit 17 Jahren Abitur gemacht. Sag mal, bist du einfach ein Überflieger oder einer, dem es, wenn er nicht drüber fliegt, dem es zufliegt? Also da kann ja gar keine Zeit für Lernen großartig gewesen sein. Hast du das so alles mit links erledigt?
Das Gute ist, dass wir jetzt hier nicht über meine Abiturnote reden.
Weißt du
Aber
doch gar nicht.
wir reden darüber, dass du es mit 17 gemacht hast, was ja schon mal ein Hammer ist. Grundsätzlich, und wenn man dann eben noch wie gesagt, dein Pensum beachtet, ist das unabhängig von der Note, finde ich, erstmal eine sehr beachtliche Leistung.
Ja, also ich glaube, man hätte das, also ich hätte das auch besser machen können, sage ich mal, was die schulische Leistung. Aber wie gesagt, mir war das irgendwie schon immer wichtig, mal mehr, mal weniger, aber ich wollte auf jeden Fall das weitermachen. Es gab auch Diskussionen im Verein damals, dass ich irgendwie die Schule abbrechen soll. Daraufhin hat mir meine Familie mich ins Auto gesetzt und hat gesagt, du schaust dir jetzt Urspring an. die Ursprungsschule, das Maßbau-Internat. Und dann ist die Diskussion in München auch ganz schnell gestorben. Ja, also ich glaube, mir und meinem Umfeld war das einfach irgendwie wichtig. Ich hatte auch gute Freunde, die mir da viel geholfen haben. Im Moment, bis jetzt auch immer noch sehr guter Freund aus der Schulzeit, der sehr gut Tennis gespielt hat, auch im College war mit Tennis. Wir waren immer so die zwei Sportler, die irgendwie Schule verpasst haben und so und haben uns gegenseitig die Hausaufgaben abschreiben lassen. Aber ja, man findet, glaube ich, schon seine Wege und wenn es Sachen sind, die einem wichtig sind, dann meiner Meinung nach ist es auch kein so großer Effort dann. Dann macht man es ja auch zum Teil gerne.
Du hast gesagt, die akademischen Ansprüche, die du selbst gestellt hast, die aber so auch ein Stück weit ja, in deiner Familie verwurzelt sind. Wir kommen gleich zur Zeit in den USA bei St. John's. Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne noch mal über das Thema Nationalmannschaft reden. Du hast schon die ganzen Namen im 98er-Jahrgang genannt. Ihr habt als erste deutsche Mannschaft 2016 das Albert-Schweitzer-Turnier gewonnen. Ist man sich als Teenager in dem Moment der in Anführungszeichen historischen Bedeutung dieses Erfolges bewusst?
Ich glaube, das sind wir jetzt immer noch nicht. Falls es überhaupt so, also ja, wahrscheinlich ist es historisch. Aber wir wussten das natürlich damals, dass es noch nie gewonnen wurde und wir wollten auch die Ersten sein, die das gewinnen. Wir waren da sehr, sehr selbstbewusst, hatten ja auch ein wirklich tolles Team. Und Harald Stein damals der Trainer, Sebastian Gleim, der Co-Trainer. Dann auch noch in Heidelberg. Für mich war das natürlich noch mal ein bisschen mehr. Meine ganze Familie war da. Ich glaube, es war das erste Mal, dass meine Großeltern mich spielen sehen haben. Und ich glaube, das war für mich eher so das Highlight. Und dann, dass es natürlich das erste Mal war für die deutsche Jugendnationalmannschaft, hat uns alle noch ein bisschen mehr angespornt. Aber ich glaube, so richtig bewusst war uns das, oder ist mir das zumindest bis heute nicht.
Bei WMs und EMs ist aber letztendlich dann nicht mehr, auch das wieder in Anführungszeichen, als nur die Bronzemedaille bei der U20 rausgesprungen. Ist das dann letztendlich zu wenig für den Talentlevel dieses Jahrgangs gewesen?
Wahrscheinlich schon, ja. Also fairerweise muss man sagen, wir haben, glaube ich, nie vollständig gespielt.
Isaiah war oft nicht dabei.
Daher war oft nicht dabei.
Isaac war auch
Ja,
nicht.
also wir waren nie in voller Besetzung. Aber auch so, glaube ich, dass wir mehr erreichen hätten können. Ich weiß noch, wir haben bei der U20 in Chemnitz damals das Halbfinale total bitter gegen Kroatien verloren, wo wir waren Favorit. Kroatien hatte keinen ihrer 98er dabei. Simanic war nicht dabei. Also ja, wir hätten es gewinnen müssen, und haben es aber nicht. Aber das ist ja auch so das bisschen das Schöne am Sport, sage ich mal, dass es eben diese Überraschungen gibt. Damals eben nicht in unsere Richtung, aber ich glaube, deswegen lieben wir alle Basketball. Aber auch in den Turnieren davor natürlich. Also klar, aber Schweizer Turnier, aber wenn man sich irgendwie die U19 WM anguckt in Ägypten, wo ich glaube, dass wir die USA auch hätten schlagen können im Viertelfinale. Das war wirklich ein enges Spiel. Ich weiß noch, Ferdinand Zücker hat damals irgendwie 28 Punkte, 7 Dreier oder so, keine Ahnung. Aber es waren alles ziemlich umkämpfte Turniere. Auch da, die anderen Teams waren natürlich auch nicht ohne. Die USA damals, wahrscheinlich ist die Hälfte jetzt in der NBA. Und Litauen hatte ein wahnsinnig gutes Team in dem Jahrgang. Griechenland hatte irgendwie immer ein gutes Team. Serbien natürlich. Also es waren wirklich, ja, hart umkämpfte Turniere immer.
Jetzt hast du mit 17 schon in der BBL debütiert unter Svetislav Pešić, bist aber trotzdem ans College. Du hast schon gesagt, das war immer ein Traum von dir. War der mehr sportlich oder mehr akademisch unterfüttert, dieser Traum?
Ich glaube beides. Für junge Basketballer ist es schon irgendwie ein Traum, in Amerika natürlich zu spielen. Nicht nur für junge Basketballer, für Basketballer generell. Und dann irgendwie gepaart mit dem akademischen Teil, wo für mich damals war, oder meine Denkweise war, dass die einzige Möglichkeit, das gepaart zu machen, ist College. Und ich glaube auch, dass es in München schwierig geworden wäre, nebenbei zu studieren. In Frankfurt habe ich das dann danach irgendwie 1,5 Jahre gleichzeitig gemacht, aber ich glaube, es wäre schwierig geworden. Und von daher war natürlich der akademische Teil, aber wir müssen jetzt nicht so tun, als ob im Madison Square Garden spielen nicht ein Traum von mir gewesen ist. Also als ich da mit Chris Mullin und mit Richmond irgendwie durch den Madison Square Garden gelaufen bin, wir haben vorhin über so meine Träume damals geredet und das war auf jeden Fall einer davon.
Chris Mullin und Mitch Richmond waren deine Coaches. Ich habe die spielen sehen, aber nicht im Madison Square Garden, sondern ich war zwischen den Jahren 2016 in New York und bin rausgefahren nach Queens, habe euch dort spielen sehen, ich glaube gegen Butler, kann es sein, die waren nationally
Sein,
ranked zu dieser Zeit und du hast sehr wenig gespielt, wie überhaupt in der ganzen Saison, nicht mal 10 Minuten im Schnitt. Warum hat es unter Chris Mullin nicht gezündet für dich?
ja. Ja, also ich glaube, dass da zum einen die Erwartungen an mich selber und dann aber gleichzeitig mit dem Aspekt, dass man eben, dass es für Freshmen nicht normal ist, viel zu spielen. Man hörte mal natürlich die One-and-Dones, die irgendwie einmal ein Jahr kurz einen Abstecher ans College machen und dann in die NBA gehen. Aber das ist ja eigentlich nicht die Norm für einen College-Basketballer. Und das war aber mein Anspruch. Und von daher glaube ich, dass es eigentlich gar nicht so unnatürlich war, dass ich da nicht viel gespielt habe. Aber natürlich auch irgendwie die Situation nicht optimal war. Also Chris Mullin und Mitch Richmond waren einer der besten Spieler jemals. Man kann sich darüber streiten, ob die besten Coaches sind. Aber wir hatten zumindest wirklich gute Europäer. Federico Mussini, Giancuba Sima, es waren alles irgendwie italienische, spanische Jugendnationalspieler. Federico Mussini auch übrigens Albert Schweitzer Turnier MVP das Jahr vor uns oder die 2 Jahre vor uns. Und jeder europäische Spieler ist nach diesem Jahr gegangen. Federico ist zurück nach Italien, Jankuba ist getransfert, Kasum Yakur war auch dabei, so ein Afrikaner, der ist auch getransfert. Also die ganzen internationalen Spieler haben sich dort irgendwie in diesem Jahr nicht wohlgefühlt und wenig gespielt. Und sind danach gewechselt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es einzig und allein irgendwie am Coaching lag, aber es spricht ja schon so ein bisschen für die Situation, wenn irgendwie top-europäische Spieler nach einem Jahr alle gehen. Aber ja, also zusammengefasst glaube ich, dass es zum einen nicht so unnatürlich war, dass ich nicht so viel gespielt habe als Freshman und zum anderen die Situation einfach nicht optimal war.
Wurden denn akademisch deine Erwartungen erfüllt oder war das auch weniger, als du erwartet hast? Ich sag mal jetzt, St. John's ist ja nicht Harvard, worüber wir gesprochen haben, oder Princeton, sondern St. John's ist St. John's.
Ja, das stimmt. Also es war nicht das anspruchsvollste Jahr, was die akademischen Seite angeht. Aber wenigstens habe ich was gemacht. Also es war auch nicht so, dass man nichts gemacht hat. Natürlich, wenn ich das jetzt irgendwie mit meiner Abitur-Lernphase vergleiche oder mit den Lernphasen, die ich jetzt hier in der Uni hatte, dann war das nichts oder wenig. Immerhin habe ich was irgendwie nebenbei gemacht und das hat mir auch Spaß gemacht. Also ich war immer jemand, der irgendwie neben dem Basketball noch andere Interessen hat oder hatte. Und ja, wenigstens konnte ich dort irgendwie noch den Negotiation-Kurs und dann musste ich natürlich auch Mathe und so ein Zeug machen. Aber ich konnte wenigstens so ein bisschen in meine anderen Interessen reinschnuppern.
Stichwort andere Interessen. Der junge Richard im großen New York. Das war doch nicht nur Basketball und St. John's ein bisschen lernen, ne? Da kann man auch, ich glaube, da kann man auch einiges unternehmen. Wie war da die Zeit für dich?
Ja, es war eine wirklich geile Zeit. Also persönlich will ich die auf keinen Fall vermissen. Auch natürlich, dass man sich irgendwie nochmal so man hat da schon so einen Superstar-Status. Also sind zu Spielen gechartert und haben dann, wir haben in New York gewohnt, aber wenn wir im Madison Square Garden gespielt haben, dann haben wir die Nacht davor direkt am Central Park im Marriott Essex House oder so hieß es, in unseren Suites übernachtet. Und sind dann
Ja.
ins Del Frisco Steakhouse gegangen und so. Also es war schon ein ziemlich krasses Leben. Und dann natürlich für mich, als ich bin als 17-Jähriger dahin, bin dann dort 18 geworden, irgendwie das erste Mal von zu Hause weg und anderer Kontinent, andere Sprache und andere Leute, andere Mentalität. Ich glaube schon, dass mir das auch persönlich einfach sehr, sehr viel geholfen hat und ich da auch ein Stück weit erwachsen geworden bin.
Wie feiert man denn den 18. Geburtstag in New York? Das erleben ja auch nicht so viele.
Ja, es war ein bisschen unglücklich, ne? Also man darf dann irgendwie das erste Mal legal in Deutschland trinken, aber in Deutschland, in Amerika geht das dann natürlich nicht. Aber ich glaube, am College findet man seine Wege auch mit dem Team dann Geburtstag zu feiern. Ja, es war eine lustige Feier mit dem Team.
Wollen wir es dabei belassen, Olli, oder willst du gerne nochmal nachhaken?
Nein, nein, nein. Ich glaube, wir kriegen da nichts raus. Und wir können uns das auch alle vorstellen, glaube ich.
Ja. Wir haben natürlich alle sehr fokussiert auf den Saisonstart
Natürlich.
uns vor.
Aber jetzt nochmal zurück. Warum fiel deine Wahl auf St. John's?
Also ich habe mir damals verschiedene Unis angeguckt, tatsächlich nur an der East Coast. Ich war nie an der West Coast. Ich habe mir Vanderbilt University angeguckt, Boston College, dann eben St. John's, University of Miami und tatsächlich auch Harvard, die mich trotz meinem unterdurchschnittlichen Abitur irgendwie versucht hätten zu nehmen. Und mein Vater war auch nicht gerade amüsiert, als ich ihm gesagt habe, ich will da nicht hin. Aber ich fand damals irgendwie, wie mir das verkauft wurde, war eigentlich eine Top-Situation. Man hat irgendwie Chris Mullin und Mitch Richmond, die wahnsinnige Persönlichkeiten sind. Ich weiß noch, ich habe damals auf meinem Visit ein Shootout gegen Mitch Richmond verloren, nachdem ich meinen irgendwie 148. Dreier in Folge verworfen habe. Also wir haben irgendwie geworfen, first one to miss, und bei 148 habe ich verworfen und er hat halt weiter getroffen. Also es war unfassbar. Es war wahrscheinlich der Tag in meinem Leben, wo ich am besten getroffen habe, und für ihn war es halt irgendein College-Recruit kommt vorbei und der schießt ihn mal kurz in den Boden.
Das ist ja der Hammer.
aber und dann
Und du hast
eben,
nicht gegen Chris Mullin geworfen, der eigentlich der bessere Shooter von beiden sogar noch war.
ja, doch, gegen Chris Mullin habe ich geworfen.
Also eben hast du gesagt, gegen Rich Richmond.
Ach so, oh, sorry, nee, gegen Chris Mullin, aber
Weil das hat mich jetzt so ein bisschen mit, weil
ja.
ich hab auch mal, da war mit Rich, Entschuldigung, Chris Mullin schon retired. Da war der, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Gründen, hier in Europa. Und da ist er mit einem Kumpel von mir in die Halle gegangen und mein Kumpel hat für ihn gereboundet. Und das war wenig Arbeit, weil du standst einfach nur unterm Korb und hast rausgepasst. Dass der mal ein Ding daneben geworfen hat.
Ja.
Okay,
Ja, es
aber
ist,
jetzt
also
weiter.
das ist wirklich unfassbar, wie der auch heute immer noch die Dinger reinhaut. Ja, also für mich war damals eben das Gesamtpaket irgendwie mit den europäischen Spielern, dann so wie es mir verkauft oder uns verkauft wurde, hieß es, das Team soll New York repräsentieren, internationale Spielweise. Wir hatten ja die Hälfte oder fünf Spieler, die international waren. Dann eben New York, irgendwie als 17-Jährige dahin, Madison Square Garden. Also es war schon sehr beeindruckend. Die Uni ist ein Basketball-College. Es gibt keine Football-Mannschaft. Basketball ist so, die sind bekannt für Basketball. Die Big East Conference ist auch eine gute Conference. Und also es waren viele Basketballfaktoren, die mich dahin gedrängt haben, sage ich mal. Und plus natürlich New York. Also da will ich auch nicht drum reden. Das war schon das, also ich habe dann irgendwie meinen Freunden erzählt, ich ziehe nach New York.
Gut.
Also es war schon cool. Aber natürlich muss ich im Nachhinein auch, und so ehrlich muss ich schon sein, dass es wahrscheinlich die falsche College-Wahl war, für mich als Spieler. Ich wäre wieder, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, würde ich wieder ins College gehen, auf jeden Fall. Aber ich würde wahrscheinlich an ein anderes College gehen. Und also so ist es halt, ne? So geht's Leben.
Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Das ist der Online-Shop für Basketballer. Dort bekommt ihr wirklich alles, was ihr für diese wunderbare Sportart benötigt. Schuhe, Trikots oder die Ausstattung für Training, Spiel und Freizeit, einfach alles. Und damit ihr euch draußen genauso über diese brandneue Kooperation wie wir freuen könnt, bekommt ihr exklusiv 10% on top auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code TalkingBasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei WePlay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
Hattest du in New York mal im weitesten Sinne Kontakt zur NBA? Hast du die Spiele reingezogen? Hast du mal einen NBA-Spieler kennengelernt? Warst du da der wie so ein Groupie, wenn so ein NBA-Star vor dir steht? Hast du da irgendwas erlebt in dieser Richtung?
Ja, also ich bin natürlich zu den Knicks und Nets auch gegangen. Und dann ist natürlich auch noch ein sehr großer Benefit von einem Basketball College in New York, wo Chris Mullin und Mitch Richmond der Coach ist, dass dann, wenn auf einmal die Golden State Warriors gegen die Knicks spielen, dann machen die ihr Training bei St. John's University. Und dann steht da halt Steph Curry, Kevin Durant, Klay Thompson und Draymond Green und wer auch immer vor dir. Und wir sitzen da am Rand und gucken beim Training zu. Also es war schon krass auch. Und dann, ich war selber großer Celtics-Fan und dadurch, dass mein Vater eben auch, oder ich auch ja früher dort gewohnt habe, kennt er auch irgendwie noch ein paar Leute und dann bin ich auch dort mal zu den Celtics und habe tatsächlich Paul Pierce durfte ich mal kennenlernen. Und habe mir mein Trikot unterschreiben lassen.
Nach einem Jahr New York Schluss und 2017 bis 2022 Frankfurt. Eine Zeit, die man in zwei Teile splitten muss. Die Zeit, in der du gespielt hast und die Zeit der Reha. Die ersten 3 Jahre hast du gespielt, hast dich eigentlich von Jahr zu Jahr gesteigert. Wie blickst du auf diese 3 Saisons zurück?
Sehr gut. Also es war eine wirklich coole Zeit, auch eine schwierige Zeit, wo ich irgendwie als Spieler nach dem einen Jahr in New York, das hat mich schon basketballerisch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und ich glaube, dass ich eine Saison gebraucht habe, um da wieder reinzukommen. Und dann ist es auch noch mal ein anderes Spiel irgendwie, also in 3 verschiedene Basketballwelten eingetaucht. Ich bin irgendwie vom Jugendbasketball, wo ich in Anführungsstrichen der King war, irgendwie der Go-To-Guy in meinem Team und alles, die Systeme liefen um mich und so, bin ich nach New York, wo ich 5 Minuten im Schnitt gespielt habe oder so und wenn ich den Ball bekommen habe, dann habe ich sofort meine Chance genommen und irgendeinen wilden Dreier draufgehauen. Wenn ich ihn getroffen habe, bin ich drin geblieben und wenn nicht, dann bin ich wieder raus. und dann eben Frankfurt, wo es ein wirklich professionelles Environment ist und man irgendwie auf einmal mit dem Quantas Robertson, der gegen den du in deinem ersten Jahr erstmal gar keine Chance hast, weil du irgendwie diese ganzen Tricks und Griffe und die man halt irgendwie lernt, wenn man spielt, noch nicht kennt und er kennt die. Ich glaube, dass es auch ein cooler Persönlichkeitstest für mich war irgendwie. Ich habe da mein erstes Jahr auch relativ unzufrieden, wenig gespielt und immer einen Kampf, auch überhaupt nur zu spielen und so. Und habe dann aber schon auch, glaube ich, Schritte gemacht. Ich weiß nicht, ob ich im zweiten Jahr sogar schon gestartet bin, aber oder zumindest war es immer so, in meinem zweiten Jahr war es dann Sean Huff oder ich, der irgendwie gestartet ist. Und im dritten Jahr war ich dann irgendwie fester Starter und glaube auch, dass es auf jeden Fall weitergegangen wäre. Also ich hätte da schon oder hatte da schon auch weiter Ambitionen. Und wo die dann geendet wären, who knows. Aber ich glaube, dass ich mich da spielerisch und auch persönlich nochmal irgendwie ein Stück weiterentwickelt habe.
Ich habe dich bei St. John's gefragt nach den Alternativen. Was waren deine Alternativen nach St. John's? Oder anders gefragt, warum wolltest du es Frankfurt?
Also ich habe mich ganz kurz damit beschäftigt, an ein anderes College zu gehen, bis ich dann mir irgendwie vor Augen geführt habe, dass wenn du College wechselst, ein Jahr Pause machen musst, wegen diesen NCAA Regulations. Und dann ist es für mich gestorben und ich wollte auch irgendwie, so geil es auch in New York war, habe ich mich da die letzten 1,5 Monate nicht mehr so wirklich wohl gefühlt. Irgendwie, als ich dann der Uni gesagt habe, dass ich gehen will, so in guter amerikanischer Manier wurde ich dann auf die Seite geschoben. Und dann wollte ich irgendwie nach Europa. Und hatte schon auch internationale Möglichkeiten, auch deutsche, also auch ich hätte irgendwie auch zu anderen deutschen Teams gehen können. Aber mit Frankfurt hatte ich irgendwie ganz früh schon Kontakt gehabt, auch als ich noch gar nicht mit dem Gedanken gespielt habe, wieder zurückzugehen, hat mich Sebastian Gleimann gerufen, und gefragt, wie es für mich weitergeht und ob ich mir vorstellen kann, nach Frankfurt zu kommen. Und dann war das ja auch, ich bin 2017 hin und es war nicht lange, nachdem irgendwie Danilo Bartel und Johannes Vogtmann und so weiter da durchgestartet sind. Plus, wir hatten eine wirklich coole, gute junge Truppe, von denen jetzt leider Niklas Kiel und ich ausgenockt wurden. Aber wobei, sorry, ausgenockt ist jetzt gemein gesagt, wenn es um Niklas Kiel geht. Aber
Ja.
wir mussten auf jeden Fall beide aufhören und Isaac ist da so quasi rausgekommen. Aber so diese ganze, um es jetzt in meiner Wirtschaftssprache zu sagen, die Value Proposition von Frankfurt war für mich einfach die beste. Dass ich da irgendwie das Gesamtpaket und Gordy, der irgendwie junge Spieler ausbildet, Klaus, plus eben dieser junge Kern, fand ich sehr cool.
Und Frankfurt hat eine Skyline, ähnlich wie New York.
Das war natürlich auch ein Hauptbestandteil der Entscheidung.
Dann kam diese hartnäckige Fußverletzung. Wann wurde dir klar, wie gravierend das Ganze sein könnte? Das geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist wahrscheinlich so ein Prozess, oder?
Ja, wobei ich, da war es mir eigentlich nie.
Okay.
Also ich war, es hat irgendwann angefangen, weh zu tun. Und das war aber kein struktureller Schaden. Und so wie es halt dann irgendwie im Profisport ist, wenn es halt kein struktureller Schaden ist, dann gibt es eine Spritze und weiter. Und man hat auch irgendwie auf den Bildern wenig gesehen, auf den MRT-Bildern. Und ich habe weitergespielt. Und es war nie für mich überhaupt auch nur eine Frage, ob das jetzt irgendwie weggeht oder nicht, oder ob das jetzt gravierend ist oder chronisch oder wie auch immer, bis ich dann nicht mehr laufen konnte. Es war dann irgendwann so, dass es so im Alltag konnte ich einfach nicht mehr laufen. Und sobald ich mich aber aufgewärmt habe und irgendwie mal eine Viertelstunde lang über den Schmerz drüber bin, dann ging es auch. Und sobald ich dann aber wieder abgekühlt bin, konnte ich nicht mehr auftreten. Und irgendwann hat meine Mutter gesagt, du gehst jetzt zum Arzt und lässt es nochmal checken. Und dann bin ich wirklich, habe viele Ärzte abgetourt. Habe irgendwie natürlich hier in Frankfurt unsere Teamärzte. Dann bin ich damals noch zum Dr. Hane, der Teamarzt in München damals war und so ein bisschen der Nachfolger von Müller-Wohlfahrt ist, jetzt auch die deutsche Fußballnationalmannschaft macht und so. Bin ich zu ihm, der hat mich dann nach Hamburg zu so Knochenspezialisten geschickt und so und niemand wusste wirklich, was da abgeht. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, das dann ist es halt so, ne? Dann tut es halt weh und dann mache ich jetzt mal 6 Wochen Pause und dann spiele ich wieder. Und das ganze Spiel ging dann, glaube ich, dreimal, dass ich irgendwie 6 Wochen Pause gemacht habe, wieder irgendwie 3 Monate gespielt habe, wieder 6 Wochen Pause gemacht habe und bis dann die Pandemie kam und ich mir dann die meinem Fuß gut getan hat. Ne? Also es war für die ganze Welt natürlich scheiße, für mich auch scheiße, aber für meine Ferse war es super, weil ich dann irgendwie mal, ohne dass ich jetzt irgendwie aus der Liga rausgenommen werde und aus dem Training rausgenommen werde, kriegt die Ferse mal irgendwie einen Monat Pause. Und dann ging es auch gut. Ich habe dann wieder trainiert und es war okay. Und dann kam eben das Corona-Turnier damals in München, wo wir alle ein großer Basketballhaushalt waren. Wir aber wahnsinnig viele Spiele hatten. Also wir waren da irgendwie 3 Wochen drin und hatten 9 Spiele oder so. So ein bisschen Jugendturniercharakter. Das hat mich dann wieder komplett zerstört. Also ich bin da reingekommen, mir ging super und nach einer Woche da drin bin ich, also ich habe meinen rechten Fuß nur belastet, wenn ich auf dem Spielfeld stand. Ich bin sonst irgendwie auf einem Bein da durchs Hotel gehüpft. Ich glaube, da war es mir dann irgendwann nach dem Turnier, ich habe dort ja auch mein letztes Spiel gespielt, aber nach dem Turnier war mir klar, okay, jetzt musst du das mal in den Griff kriegen. Und dann ja wieder die ganze Ärztetour und so. Und irgendwann die Hamburger Ärzte dann sind auf die Idee gekommen, mal Genetests zu machen. Und da ist dann eben irgendwie rausgekommen, dass meine Knochen zwar kerngesund sind, aber wenn sie kaputt sind, dann heilen sie langsamer. Weil ich weiß nicht jetzt, wie biologisch wir jetzt werden wollen, aber man hat irgendwie die im Knochen sind ja, der Knochen ist ja so verdrahtet, dass man irgendwie, dass der biegsam ist, ohne zu brechen. Und umso mehr Sport man macht, umso mehr Drähte sollten sich eigentlich bilden. Das nennt sich alkalische Phosphatase. Und meine Knochen machen das nicht. Oder langsamer. Und das ist nicht dramatisch und das ist auch im Alltag kein Problem, aber wenn dann mal irgendwie die ganze Ferse eingeblutet ist und die ganze Ferse eine große Entzündung ist, dann dauert es halt Jahre. Und dann haben sich so Knochenstrukturen gebildet, die nicht da sein sollen und die mussten dann wegoperiert werden und so. Es war dann eine ziemlich unangenehme und eklige Geschichte. Bis ich dann irgendwann ich weiß es noch wie gestern, saß ich beim Dr. Hane im Office und in seiner Praxis und habe ihm gesagt, ey, sag mir jetzt bitte einfach, also was ist hier eigentlich los jetzt? Und dann kam irgendwann eine Woche später der Anruf, dass es halt, okay, du kannst weiterspielen, wenn du willst, aber du wirst, wenn du weiterspielst, wirst du zu 95% in deinem Leben nie wieder einen Schritt ohne Schmerzen machen. Da habe ich dann irgendwie gesagt, okay, so sehr ich den Sport auch liebe und so und so viel Spaß mir es gemacht hat und alle Ambitionen, die ich habe und so, aber so viel ist es mir dann, glaube ich, nicht wert. Und ich will auch irgendwie mal, weiß ich nicht, ich mach auch gerne anderen Sport und ich will auch irgendwann mal hoffentlich mit meinen Kindern mal irgendwie auf den Korb werfen oder mal einen Fußball kicken oder so. Und da habe ich dann gesagt, okay, ja, das ist es mir nicht wert. Ja.
Bis zu dieser Aussage, zu 95% wirst du den Rest deines Lebens Schmerzen haben, dass du weiterspielst. Bis dahin, inwieweit warst du so in einem Balanceakt unterwegs zwischen Hoffen und Bangen?
Ich muss sagen, gebankt habe ich eigentlich nie. Also es war, ich hab immer gehofft und ich bin immer davon ausgegangen, dass es halt wie jede Verletzung, die zwar hartnäckig ist, aber die geht auch wieder weg. Ich glaube, also dieses eine Gespräch war dann wirklich nochmal hart. Und da, ja, also es war so wie so ein, ja, wie soll ich das jetzt als Metapher beschreiben, aber es war wie so ein Kennt ihr noch in diesen Mittelalterfilmen gibt es doch diese Dinger, wenn Leute so geköpft werden? Wo dann so
Die Guillotine.
Kennen wir alle.
So ungefähr würde ich es beschreiben. Aber bis dahin bin ich eigentlich immer davon ausgegangen, dass ich weiterspiele.
Du hast gesagt, du bist in München durchs Hotel gehüpft, du hast deinen Fuß nur noch beim Sport belastet. Jetzt hatten wir haben über Klaus Perwas schon gesprochen, den hatten wir in der letzten Folge, der sagt, er hat heute, das ist eigentlich sein allergrößtes Problem mit seinem Knie, dass er selbst im Alltag nicht komplett einsatzfähig ist, was das betrifft. Du hast gesagt, wenn du mal Kinder hast, willst du mit denen kicken, Basketball spielen. Klaus sagt, er kann nicht mal mit seiner kleinen Tochter wirklich rumtollen. Hast du im Moment Alltagsprobleme oder hat sich das zum Glück völlig gelegt, dass du jetzt komplett alltagstauglich bist mit deiner Ferse?
Nee, ich habe also zum Glück im Alltag wirklich gar keine Probleme. Ich gehe auch und mache auch anderen Sport und werfe auch immer mal wieder auf den Korb. Aber dadurch, dass ich nicht mehr diese 10, 12 Mal die Woche Belastung habe, hat sich das schon gelegt. Jetzt bin ich aber auch ich und denke, ich muss dann irgendwie einen Hamburger Marathon laufen, den ich dann jetzt im April gelaufen bin und danach auch wieder 2 Wochen nicht laufen konnte. Aber so, ja, ich glaube, ganz ohne geht's
Hau
nicht.
mal deine Zeit hier raus. Also wenn du schon erwähnst, dass du mit dieser Ferse einen Marathon gelaufen bist, über Sinn und Unsinn will ich jetzt mit dir nicht diskutieren. Was bist denn für eine Zeit gelaufen?
Ich bin 3,56 gelaufen.
Okay.
Also ich bin zufrieden damit. Aber Sinn und Unsinn müssen wir, glaube ich, also wissen wir alle, dass es dumm ist, aber ganz ohne, glaube ich, geht's dann doch nicht.
Ja, der Seele muss es ja auch mal gut gehen, ne? Nicht nur den Füßen.
Ja.
Ne?
Wobei jetzt darf ich ja sagen, sowas, aber ich glaube, seelisch war das Bier nach dem Marathon noch besser als der Marathon.
Okay. Wenn du sagst, du hast das gebraucht mit dem Marathon, inwieweit brauchst du noch Basketball? Hast du darüber nachgedacht, dem Basketball irgendwie in einer anderen Funktion verbunden zu bleiben?
Ich denke auf jeden Fall drüber nach. Also ich glaube, ganz ohne Basketball wird es nie gehen. Ob ich es jetzt irgendwie gucke oder selber mal spiele und oder in irgendeiner Funktion mal mache. Irgendwie werde ich, glaube ich, wieder zurückkommen. Ich glaube schon, dass ich jetzt erstmal, oder zumindest habe ich vor, erstmal andere Sachen zu machen. Ich hab vorhin erwähnt, dass ich jetzt irgendwie noch in 3 Wochen bin ich fertig mit der Uni, und muss mich dann auf einen richtigen Job bewerben.
Aushilfsjobs
Aber
als Nikolaus hast du ja schon in den Raum
genau.
gestellt. Also alle Zuhörer, wenn ihr einen 2,04 Meter großen Nikolaus braucht, wir haben jemanden, der auch so heißt.
Ihr müsst mir aber mein Bartwuchs ist zwar, also
Kannst
ist
du ange
vorhanden, aber so stark nicht.
kannst du ankleben. Kannst du ankleben.
Aber wo
Naja,
willst du denn hin, wenn du
genau
das
das.
in 3 Wochen schickst du Bewerbungen in die ganze Welt, nicht nur aus Nikolaus, sondern tatsächlich auch beruflich? Wo willst du hin?
Ja, also ich habe Praktika jetzt gemacht, und habe bei verschiedenen Finanzinvestoren Praktika gemacht. Bin, glaube ich, so in der Schiene ziemlich interessiert, bei so verschiedenen Private Equity Fonds. Das fasziniert mich, so diese Unternehmensweiterbildung, sage ich mal. Plus natürlich auch irgendwie dieser Financial Engineering Aspekt dahinter, der ja auch nicht zu unterschätzen ist, und deswegen ja auch diese Finanzinvestoren oft kritisiert werden. Aber ich finde das sehr, sehr interessant und ist, glaube ich, auch kein einfacher. Also ich werde oft gefragt, warum ich mir das antun will, weil man dann schon irgendwie zum Teil von 9 Uhr morgens bis Mitternacht oder noch länger da sitzt. Aber ich glaube, wenn man aus dem einen Extrem kommt, dann sucht man sich irgendwie auch ein anderes Extrem. Aber ja, also das finde ich momentan sehr interessant und will es auch versuchen zu machen. Es ist kein einfacher Einstieg, aber ich werde es versuchen. Und wer weiß, vielleicht bin ich dann irgendwann mal Es gibt genug Finanzinvestoren, die in Sportvereine inzwischen investieren. Ich habe meine Thesis habe ich gerade über den Einfluss von Finanzinvestoren auf den Profisport geschrieben, und hatte viele interessante Interviewpartner. Tatsächlich auch von, ich glaube, Stefan, du bist da, bist jetzt zu deinen gegangen, und die sind tatsächlich auch von einem Finanzinvestor Eigentümer quasi. Oder werden aufgebaut von Axel Springer, die von einem Finanzinvestoren gekauft wurden. Ja, vielleicht über die Schiene, vielleicht aber auch, vielleicht bringe ich die
Hey, hey, hey,
Also
hey,
erstmal wissen wir jetzt endlich, woher das Geld kommt.
wir werden Gunnar Wöbke sofort den Link zu diesem Podcast schicken.
Genau. A, das und B, wissen wir jetzt, woher dieses unfassbare Honorar herkommt, was Stefan Koch jetzt mittlerweile kassiert. Das ist, danke für die Hilfe, jetzt weiß ich es endlich. Ich glaube tatsächlich, in der Branche, auch im Basketball, werden ja auch in dem Bereich, wo du jetzt tätig bist, sicherlich auch gute Leute gesucht. Und da hilft es vielleicht auch selber, auch wenn man selber mal diesen orangen Ball in der Hand gehabt hat, ne?
Ja, es
Also
ist
Frage, du wirst ja Bewerbungsgespräche führen und da wird da sicherlich die Frage kommen, warum oder was, welche Skills, die ein Hochleistungssportler, ein Profi hatte, der Basketballspiel, hilft denn in so einem mehr oder weniger trockenen Business?
tatsächlich ziemlich viel. Also man sagt es immer so, aber wenn man dann mal wirklich drauf achtet, dann ist es schon mehr, als man denkt. Also zum einen natürlich irgendwie die obvious Sachen, dass man irgendwie ehrgeizig ist und Durchhaltevermögen und Work Ethic und so weiter. Das hilft einem schon sehr. Aber ich glaube, vor allem bei einem Sport wie Basketball oder generell Teamsportarten, lernt man, dass man individuell sich verbessern muss. Und natürlich hat man individuelle Ambitionen und will der Beste sein und so weiter. Aber im Endeffekt verlierst du auch, wenn du LeBron James mit vier Vollidioten zusammenstellst. Ne?
Also
Also
mit Olli Dütschke, Stefan Koch
und Richard Freudenberg.
und zwei Namen, die wir uns jetzt einfach denken.
Dick und doof.
Aber also du kannst individuell so gut sein, wie du willst. Wenn du nicht im Team performen kannst, dann bringt es dir auch nichts. Und das würde ich tatsächlich sagen, ist einer der größten, inzwischen einer meiner größten Stärken, auch so in der normalen Berufswelt, dass ich weiß, wie man seine individuelle Performance und Leistung quasi positiv ins Team einbringt. Und was man noch dazu lernt, irgendwie, wenn man so viele verschiedene Teamkollegen und mit so vielen verschiedenen Charakteren und Nationen und Einstellungen und so weiter zu tun hat, man kann einfach mit Menschen gut. Und das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Ich merke das, dass ich irgendwie, wenn ich kann mit den Finanzinvestoren genauso gut Mittagessen gehen, wie, weiß ich nicht, mit den Basketballern oder mit den Schülern, Studenten und Professoren. Und also ich glaube, das lernt man einfach, wenn man jahrelang irgendwie mit verschiedenen Charakteren und Teamkollegen nicht nur gut ist, sondern auch gut sein muss. Also, ob du willst oder nicht, musst du mit denen gut performen.
Ich glaube,
Das ist auch so.
so scheiße es war mit deiner Verletzung, mit deiner, ich sag mal, Invalidität, hilft es dann vielleicht auch in so einem Job, weil man dann weiß, es geht auch immer weiter. Und solche
Ja,
Erfahrungen haben nicht viele gemacht, aber du, und du kannst damit sicherlich auch positiv nach vorne gucken.
auf jeden Fall. Und also ich glaube auch, wenn man das so sagen kann oder darf in der Basketballwelt, dann ist es gar nicht so schlimm, wie es immer klingt. Zumindest jetzt in meiner Situation. Ich meine, wenn ich jetzt meine Story erzähle, dann sehe ich, wie eure Gesichter so. Aber ich glaube, dass es eigentlich ist es zum einen in einer perfekten Situation passiert. Also ich habe irgendwie angefangen zu studieren davor und habe irgendwie meine ersten 2 Semester studiert, bevor ich dann, oder ersten 3 Semester sogar studiert, bevor ich dann aufhören musste. Und das ist war ein fließender Übergang. wo ich nie wirklich, also ich war nie in so einem Loch drin, über das viele Leute reden, die jetzt irgendwie aufhören müssen und wo ja schon auch eine Welt zusammenbricht dann. Das ist mir nie passiert. Und ich hatte, hab, wie gesagt, hab auch noch andere Interessen gehabt und habe was gefunden, was Spaß macht. Und wo ich wirklich mich freue, jetzt irgendwie auch weiterzumachen. Und das ist natürlich schade, aber es ist nicht so schlimm, wie es dann klingt, wenn ich diese Story erzähle, weil ich irgendwie mich freue, auf was kommt. Plus, ich habe freie Wochenenden und darf wieder Skifahren und Sachen machen, die ich noch nie in meinem Leben davor gemacht habe. Also es hat auch seine Vorteile, auch wenn es natürlich eine harte Sache ist.
Ein Muss jetzt nicht jede Woche einen Marathon laufen, das ist das Wichtige, ne? Also lass das mal mit dem Marathon, aber ansonsten genieß diese
Ja, ich habe
Freiheit.
noch, ich hab einen Marathon habe ich noch vor mir, den ich machen will. Ich habe mich noch nicht angemeldet, aber ich
Boston.
will neben nicht Boston, sondern ich will den originalen von Marathon nach Athen will
Ah,
ich
geil.
irgendwann mal laufen. Aber das muss ich, glaube ich, ein bisschen länger trainieren als für Hamburg, weil der soll ziemlich hart sein und der ist, soweit ich weiß, glaube ich, auch im Sommer. Und ich glaube, bei 40 Grad läuft es sich nicht so einfach wie bei 23.
Aber du hast ja selbst gesagt, ne, das Ganze ist für dich in Anführungszeichen gut ausgegangen, aber eben auch, weil du dieser Versuchung widerstanden bist, komplett auf Basketball zu setzen, weil du selbst und deine Familie gesagt hast, ne, da findet noch was anderes statt. Jetzt haben wir darüber geredet, Basketball, das Wirtschaftsleben. Zum Abschluss, was macht Richard Freudenberg sonst noch? Kannst du kochen? Gehst du ins Kino? Welche Filme magst du? Liest du Musik? Wie bist du da aufgestellt?
Ich bin ja fast beleidigt, dass du hast mich, glaube ich, im Interview mal nach meinem Koch-Account gefragt damals, dass du mich fragst, ob ich kochen kann. Da bin ich ja fast
Echt?
angegriffen.
Ich hab dich da schon mal nachgefragt.
Du hast mich mal in irgendeinem Interview
Echt?
noch auf dem Feld gefragt. Aber ich bin tatsächlich.
Wie bin ich denn da auf dem Feld zu diesem Thema gekommen?
Ja, es gab irgendwie irgendeine Rubrik von Magenta, was Spieler
Okay.
noch abseits des Feldes machen. Und
Okay.
ich habe so einen kleinen Chef Richie 9, heißt er. So einen mit stolzen 200 Abonnenten,
Hey.
wo ich meine Kochkünste, wo ich angebe.
Okay, Angeber, was ist das Gericht, was du am besten zubereitest?
Also was mir am meisten Spaß macht, ist eine
Nee, was am
traditionelle
besten schmeckt, nicht was dir am meisten Spaß macht, was am besten schmeckt.
Ja, aber das geht ja natürlich Hand in Hand, ne?
Okay.
Also, aber ich mache gerne so eine traditionelle Carbonara, wo ich aber auch die Nudeln, also ich mache quasi komplett alles von Anfang an. Ja, also ich koche sehr gerne. Und mache natürlich gerne Sport noch weiterhin. Ich habe auch das Squash-Spielen für mich entdeckt. Macht mir auch Spaß. Und dann, ja, Familie, Kino gehe ich auch gerne, aber inzwischen weniger. Ich bin früher, hatte ich immer, in Frankfurt gibt's die Sneak Preview. Man zahlt 5 € und man weiß nicht, was kommt.
Ja.
Und da bin ich früher mal mit Garay Sehp ins Kino gegangen und muss ich eigentlich mal wieder machen.
Habe ich früher auch gemacht und dann kam sehr häufig Stephen King und diese Gruselscheiße mag ich überhaupt nicht und dann bin ich immer nach 2 Minuten wieder rausgegangen.
Problem ist, dass der Garay sowas liebt und ich mag es auch nicht. Und dann saß ich da immer mit meinem Hoodie und habe die Kapuze zugezogen und dann musste mich da durchquälen.
Ja, wunderbar. Musik musst du uns noch verraten. Du spielst wahrscheinlich Klavier, Gitarre und Trompete und hörst Heavy Metal und Hip-Hop, richtig? Und ab und zu auch Deutsch.
Genau. Die Querflöte hast du noch vergessen. Aber nee, ich hab tatsächlich mal Gitarre gespielt, aber das ist dann auch irgendwie eingeschlafen. Meine Mutter ist total musikalisch. Die spielt wirklich Klavier, Gitarre, Flöte, singt und macht alles. Also bei mir ist dann nicht viel angekommen. Aber ich Musik und ich bin ja, also zum Sport machen höre ich immer noch gerne Hip-Hop. Das pusht mich irgendwie und sonst bin ich aber, glaube ich, eher so ein Chiller geworden und höre dann immer so langsame Beats, würde ich sagen. Und jetzt muss ich noch mal kurz Werbung machen. Natürlich auch sehr großer Kunstfan von meinem Bruder, der hier, ich weiß nicht, ob es euch auch hier hinter mir.
Ja, sehen wir, aber da der Podcast nur im Audioformat
Also,
ausgestrahlt
ja.
wird.
Aber mein Bruder hat mir, der ist an der Kunstakademie in Florenz und eigentlich war ich nie kunstinteressiert und er hat mich dann so ein bisschen damit reingezogen und ist aber sehr, also wirklich gut. Ich habe meine ganzen Bilder hier sind von ihm und ich glaube, da wächst auch ein Interesse in mir natürlich, aber auch familiärbedingt.
Unfassbar haben wir viel gelernt. Kunst, Biologie, Wirtschaft, über Sport sowieso,
Ja.
Musik deiner Mutter, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja, das muss ich erstmal alles mal verdauen.
Genau.
Richtig. Ich bin in meiner, also meine Familie ist, da bin ich, glaube ich, der am wenigsten talentierte.
Das.
Zumindest muss ich mir das von meinem Vater immer anhören. Wenn der über die Kunst meines Bruders redet, dann sagt er immer, wenigstens habe ich einen Sohn mit richtigem Talent.
Und du bist ein hervorragender Podcast-Gast im Übrigen. Das muss man auch mal dazu sagen. Da gibt's, ja, ob das
Dankeschön.
deine
Ihr seid
Familie
auch gute
auch so können.
Podcast-Hosts.
Dankeschön.
Ja, genau. Jetzt
Richard.
schmieren wir uns alle noch ein bisschen Honig ums Maul, genau.
Genau.
Ja.
Vielen Dank
Also.
für deine Zeit. Guck mal, dass du irgendwann wieder beim Basketball auftauchst. Das wäre cool. Und dann machen wir eine zweite Folge.
Ja,
Vielleicht.
gerne. Sondern wann immer ihr wollt.
Vielleicht Trainer, Manager, vielleicht gehört dir irgendwann wie Dennis Schrödermann Verein. Wenn du auch finanziellen Background hast, hilft das ja vielleicht. Wir hören uns bestimmt wieder. Würde mich
Ich
also
glaube,
freuen.
Trainer werde ich, glaube ich, nicht, aber in der Management-Seite, da sehe ich mich mehr. Das würde dem deutschen Basketball gut tun. Richard, ich kann mich nur Olli anschließen. Warst ein super Gast. Ich fand es eine extrem interessante Folge. Lieben Dank und dir alles, alles Liebe und Gute. Danke euch.
Grüße an deine Ferse, ne? Pass auf dich auf,
Ja, richtig
sonst.
aus. Richtig.
Alles Gute.
Danke
Das
euch.
war Talking Basketball mit Olli Ritschke, Stefan Koch und Richard Freudenberg. Wir hören uns wieder. Ciao.
Ciao, ciao.